Zu meinem zweiten Dienst heute Morgen grüße ich Sie recht herzlich. Und wir dürfen mit der Gegenwart unseres Herrn rechnen. Er will sich offenbaren in Wort und Geist. Ich mache also heute Fortsetzung mit dem Thema, das ich gestern Abend bereits in einem ersten Teil begonnen habe. Es geht also um zwei ganz verschiedene Menschentypen. Um den seelischen, oder ich sage jetzt synonym, den fleischlichen oder natürlichen Menschen, die eine Seite, oder den geistlichen Menschen, der aus Gott neu gezeugt ist, der in Christus eine neue Kreatur ist. Ich habe aber auch darauf hingewiesen, dass diese beiden Alternativen, also diese grundsätzlichen Unterschiede, auch in einem gläubigen Menschen noch vorhanden sind, so wie es Bullinger, der englische Theologe, in einer Schrift zum Ausdruck gebracht hat, die zwei Naturen im Kinde Gottes. Wir wünschten wohl sicher alle, in dem Augenblick, da wir neues Leben aus Gott empfangen haben, dass wir mit dem alten Menschen gar nichts mehr zu tun hätten. Er ist noch da, aber die Lösung, darauf werde ich nachher auch noch eingehen, ist, dass dieser alte Mensch, weil er bereits mitgekreuzigt ist, nun im Tode gehalten werden soll, damit der Geist die Herrschaft bekommt. Ich werde jetzt zunächst aus Römer 8 nochmal diese gegensätzlichen Bezeichnungen aufgreifen. Gestern ist es auch schon einiges angeklungen, aber gerade in diesem 8. Kapitel des Römerbriefes setzt sich der Apostel Paulus mit diesen beiden Eigenschaften geistlich-fleischlich auseinander. Der Beginn von Römer 8 heißt, es gibt jetzt kein Verdammungsurteil mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und dann werden, darüber habe ich oft auch hier schon gesprochen, unterschiedliche Gesetze aufgezeigt. Und Gesetze wirken ja immer im naturwissenschaftlichen Bereich im Sinne von Ursache und Wirkung. Und das ist bei uns auch der Fall. Wer also in Christus ist, neues Leben hat, der wird vom Gesetz des Geistes des Lebens in Christus bestimmt. Das sollte bei uns die Regel sein. Ja? Aber wir wissen auch, wie das bei Gesetzen der Fall ist. Wir können uns auch bestimmten Gesetzen entziehen. Und wenn ein anderes Gesetz wirksam wird, wird das erst außer Kraft gesetzt. Zum Beispiel beim Magnetismus ist klar, nicht nur was in dem Anziehungsbereich des Magneten ist und von gleicher Struktur ist, wird angezogen. Also ich kann nicht hier mit einem Magneten etwas, was daheim in meiner Heimat ist, jetzt nun irgendwie bewegen. Nicht? Bildhaft gesprochen, sind wir weit weg von diesem Magneten Christus, ja? Dann ist da die geistliche Wirkung auch nicht mehr vorhanden. Also das Entscheidende, es gibt diese Gesetze, aber wir müssen uns diesen Gesetzmäßigkeiten oder dürfen uns ihnen unterwerfen und dann wird das Gesetz des Geistes wirksam. Denn was dem alten Gesetz, im alten Bunde, so heißt es in Vers 3, unmöglich war, warum? Weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott. Und hier wird ja eigentlich auch das ganze Dilemma im Judentum wiederum deutlich, dass diese Menschen das Gesetz gar nicht halten konnten. Paulus sagt mal, das Gesetz war gut, aber die Sünde im Menschen ist nicht in der Lage, das Gesetz zu befolgen. Und darum, ich wiederhole es nochmal, was ich gestern sagte, hat das Gesetz im Alten Testament nur, medizinisch gesprochen, eine Diagnosefunktion. Das Gesetz offenbart Sünde, kann aber keine Heilung bringen. Das merken wir bis auf den heutigen Tag. Wenn Sie mal nach Israel schauen, wie im Augenblick, wir haben immer wieder direkte Informationen von Israel in einem speziellen Israel-Gebetskreis, da wird deutlich, wie die orthodoxen Juden oft hasserfüllt gegen den messianischen Juden angehen. Und auch hier in Deutschland gibt es ja sowohl Theologen als auch andere Juden, die gar nicht wünschen, dass das Evangelium im Sinne der Evangelisation den Juden vermittelt wird. Nun dürfen wir aber wissen, wir sind dem Gesetz der Sünde und des Todes enthoben. Fleischlich sein hängt mit Sünde wiederum zusammen. Und Sünde, der eigentliche Urbegriff dieses Wortes, heißt Trennung. Sünde ist zwanghaft wirksam bei Menschen. Man ist also entweder ein Knecht der Sünde und damit des Todes, oder man ist von Jesus Christus als Erlöster in ein neues, herrliches Gesetz hineingestellt. Und das ist das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus. Das ist also diese entscheidende Grundlage, die wir hier von Römer 8 her begreifen müssen. Und dann heißt es, diejenigen, die nach dem Fleische sind, sinnen auch auf das, was des Fleisches ist, aber die nach dem Geiste sind, auf das, was des Geistes ist. Es ist also eine Frage unserer inneren Einstellung der Gesinnung. Der alte, sündige, fleischliche, seelische Mensch muss auf das irdische Sinnen, auf das Sündliche hinausgerichtet werden. Das ist eine zwanghafte Folge. Ihr Lieben, darum können wir Menschen draußen auch keine Moral bringen. Es hilft nicht viel. Ich weiß das auch als Pädagoge. Alle gut gemeinten pädagogischen Ratschläge sind ja oft unnütz verhallt. Und auch selbst wenn wir als gläubige Eltern unsere Kinder erziehen, mit vielen Maßnahmen, wie sie auch in der Bibel beschrieben sind, neue Menschen können wir nicht machen. Das müssen wir oft schmerzhaft feststellen. Ich auch in meiner Familie. Und Gott hat keine Enkelkinder. Sie kennen sicher diesen Ausspruch, ja? Also die Gesinnung des Fleisches ist das Entscheidende und das Ergebnis ist der Tod. Und das spüren wir jetzt in unserer Gesellschaft weltweit auch, nicht wahr, wie die Folge der Sünde der Tod ist. Aber es ist auch etwas Wunderbares, was Paulus nun weiterhin ausführt, denn er sagt, ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn anders Gottes Geist in euch wohnt. Und wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Da kann man zu irgendwelchen Konfessionen, Denominationen gehören. Das entscheidende Kriterium ist der Geist. Ob Christus in uns wohnt, ob wir das neue Leben aus Gott haben. Und Paulus bezeugt in Römern, ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, weil Gottes Geist in euch wohnt. Und wenn aber Christus in euch wohnt, dann ist dieser Leib einmal dem Tode geweiht. Aber wir dürfen dann mit der Auferstehungskraft Christi rechnen. Hier schon, in manchen Situationen, aber vor allen Dingen, wenn wir auf das Ziel schauen, dürfen wir wissen, wir bleiben, was den gesamten Menschen anlangt, nicht im Todeszustand. Aus der Gesinnung heraus kommt dann immer wieder die Lebenshaltung, die Verhaltensweise, wie wir leben. Und hier gibt es den Ausdruck in Vers 12 des Schuldners. Wir sind nicht mehr Schuldner unseres Fleisches. Ist das nicht auch eine herrliche Botschaft? Die wahre Freiheit ist, dass wir nicht mehr müssen, sondern dürfen. Und merken wir, wie verführerisch heute die Angebote sind, es wird dem Menschen eine Freiheit angeboten, du darfst dich selbst verwirklichen, du darfst alles tun und dadurch wird der Mensch in eine Knechtschaft geführt. Und das spüren wir in so vielen Bereichen, nicht? Diejenigen, die da anfangen, mal etwas weichere Drogen zu nehmen, landen nachher bestimmt dort, wo die harten, massiven Drogen wirksam sind. Ob es beim Alkohol ist, nicht wahr, oder ob es das Rauchen anlangt oder Sexualität, alles bindet, wenn es pervers wird, den Menschen. Er ist nicht mehr frei, er muss. Wir haben im Augenblick ein seelsorgerliches Gespräch mit jemandem, wo auch die Frau auf Abwägen ist. Die Betreffende weiß auch um das Wort Gottes, weiß um diese Botschaft, und kann nicht, weil sie da eine Bindung eingegangen ist. Wer Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Aber Gott kann helfen und er ist bereit, neues Leben zu schenken. Und das dürfen wir immer wieder von uns aus neu erfahren und ergreifen, dass der Herr diese Herrschaft bekommt. Das ist ja in Römer 8 das Entscheidende, was Paulus vermitteln will. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wo dieser Geist Gottes da ist, dürfen wir aber lieber Vater sagen. Dürfen wir vom Geiste Gottes geleitet werden. Und dieser Geist wirkt immer über unseren Geist, nicht primär über die Seele. Das habe ich gestern auch gesagt. Und damit will ich kurz noch mal etwas zurückgreifen auf das, was ich gestern sagte. Wir sind also eine gewisse Dreiheit, es ist so etwas vereinfacht gesagt, die Bibel bezeugt es aber auch, nach Geist, Seele und Leib. Nach dem Sündenfall haben sich hier die Prioritäten genau verändert. Die körperlichen Funktionen oder Dimensionen, die bestimmen primär die Verhaltensweisen. Das, was über die Sinnen eingeht, also über diese körperlichen Funktionen, das bestimmt die Seele. Und wenn da der Geist noch so ein glimmender Docht ist vielleicht, ja, der zwar nicht ausgelöscht wird, aber es ist wie eine Funzel. Und immer wieder weise ich darauf hin, wie heute das körperliche Moment eine entscheidende Rolle spielt. Wenn man mal Nachrichten sieht und vorher die Werbung, ja, was da alles einfließt, das hat manchmal mit der Sache gar nichts zu tun. Wie da immer wieder diese körperlichen Funktionen, um die Sexualität anzuregen, ja, in Erscheinung treten. Und die Medien tragen dazu bei, dass dieses Verhältnis Körper bestimmt zuerst, dann die Seele und dann der Geist. Die Seele ist, nach dem Zeugnis der Bibel, das Bindeglied zwischen Geist und dem Körper. Der Bruder Martin Buch sagte mir noch, auch im Blick auf Seele, ja, wir haben eine Seele, aber wir sollen nicht seelisch sein. So wie ein Kind kindlich sein darf, aber wenn die Erwachsenen kindisch bleiben, dann ist es auch schlimm. Nicht? Wir merken, wie hier die sprachlichen Momente uns einiges erklären können. Und nun ist es bei dem neu gezeugten Menschen so, dass da wieder die göttliche Reihenfolge eintreten soll, Geist, Seele und Leib. Und ich habe gestern am Schluss auf 1. Thessalonicher 5 hingewiesen, wo der Gott des Friedens Geist ganz samt Seele und Leib heiligen wird und möchte. Und dass er so dann uns bewahrt, dass wir unsträflich sind bei der Ankunft unseres Herrn Jesu Christi. Was sind das für herrliche Möglichkeiten, die Gott uns hier aufzeigt? In Christus eine neue Kreatur, neu gezeugt, neues Leben. Und dann dürfen wir auch erfahren, dass der Geist Gottes uns immer wieder bis ins Gebet hineinleitet. Wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Und darum brauchen wir diesen Geist immer wieder in allen Belangen. So viel zunächst einmal aus Römer Kapitel 8. Und dann möchte ich jetzt eine Konsequenz aufzeigen. Wenn wir neues geistliches Leben haben, dann sollen wir auch im Geiste wandeln. Das ist eine Aufforderung nach Epheser Kapitel 4, Vers 1. Wandelt im Geist. Wir können noch nach dem alten Menschen wandeln. Der kann immer wieder noch das alte Wesen so hineinspielen lassen in unsere Verhaltensweisen, dass da wieder das Alte dominiert. Ja, wandelt im Geist. Das ist das Entscheidende. Und dann sagt Paulus in Galater 5, Vers 16, werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Darauf gehe ich nachher nochmal etwas näher ein, möchte aber im Blick auf den Wandel noch Folgendes sagen. Ich fand dort bei den Büchern, die oben, dort wo ich untergebracht bin, bei den lieben Buchs, ein kleines Schriftchen von Watchman Nee, den Namen haben sicher die meisten schon gehört. Ja, es ist ein chinesischer Christ, der schon einige Jahrzehnte nicht mehr lebt. Der wunderbare Hefte Bücher geschrieben hat, der 20 Jahre um seines Glaubens willen unter Mao im Gefängnis saß. Und dann, als er entlassen wird, stirbt noch vorher seine Frau. Also es ist nicht immer ganz einfach, auch im Glaubensleben. Aber der hat sehr früh ein Schriftchen verfasst. Er war ein paar Jahre in England und da ist wohl das schon entstanden. Unter dem Titel Sitze, Wandle, Stehe. Und das ist das Thema des Epheserbriefs. Ich habe da nochmal reingeguckt und das war mir interessant. Das habe ich deswegen auch jetzt nochmal aufgegriffen. Da ist auch die Priorität entscheidend. Sitzen, wandeln im Glauben, im Geist und dann stehen oder standhalten nach Epheser 6. Und er führt ganz klar aus, wir können in der Praxis des Lebens nicht entsprechend uns verhalten, im Geiste wandeln, wenn die Voraussetzung nicht geschehen ist, nämlich, dass wir dort oben im Glauben sitzen, gemäß Kolosser Kapitel 3. Nicht? Wir sind dort oben hin versetzt. Während es bei uns immer heißt, um ein Ziel zu erreichen, jetzt müssen wir uns in Bewegung setzen, müssen aktiv sein. Ist das ja dem Verstand zuwider. Jetzt bleib erstmal sitzen, damit du das Ziel erreichst. Und sitzen heißt zur Ruhe kommen. Mit Christus gekreuzigt, begraben, auferweckt, dorthin versetzt. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn wir dort zur Ruhe gekommen sind, uns haben von Christus erstmal belehren lassen, durch seinen Geist erfüllen lassen, dann, so sagt er, können wir erst recht wandeln. Wandelt im Geist. Und dann dürfen wir auch damit rechnen, wenn der Geist die Herrschaft hat, dass wir die Lust des Fleisches nicht mehr vollbringen. Und jetzt komme ich wieder zu dieser Galaterstelle zurück. Auf das Standhalten oder von Epheser 6 her stark zu sein im Herrn, der Macht und Kraft seiner Stärke, den geistlichen Kampf ausüben. In der Endzeit komme ich dann, weil es das Thema ja sagt, die Ausreife sowohl des einen als des anderen Menschentyps zurück im Blick auf die Endzeit. Jetzt hier also, wie ist das mit Geist und Fleisch? In Vers 17, Galater 5 heißt es, das Fleisch gelüstet wieder den Geist, der Geist aber wieder das Fleisch. Diese aber sind einander entgegengesetzt, auf dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Kennen wir das auch manchmal, dass wir Dinge machen, die wir gar nicht wollen, weil plötzlich unser fleischliches Wesen wieder durchkommt. Das ist möglich. Aber dann dürfen wir auch wissen, wenn jemand sündigt, dann haben wir einen Fürsprecher, haben wir unseren Herrn, der uns beim Vater vertritt. Wir dürfen Reinigung und Vergebung erfahren. Und dann heißt es, wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Wenn wir also in der Gemeinschaft mit Christus leben, werden wir nicht mehr von dem Gesetz des Alten Testamentes und auch vom Gesetz der Sünde und des Todes bestimmt. Und dann haben wir hier in Galater 5 zwei völlig unterschiedliche Ergebnisse im Blick auf menschlich, fleischlich, natürlich sein, seelisch sein auf der einen Seite oder geistlich sein. Die Werke des Fleisches werden genannt. Sie müssen auch sein: Hurerei, Unreinigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Sekten, Neid, Totschlag, Trunkenheit, Gelage. Und dann sagt Paulus, wer solches tut und Werke des Fleisches zeitigt, der hat keinen Anteil am Reich Gottes oder wird dort nicht als Erbe sein. Und ich denke, aus Reifezeit spüren wir das nicht überall, wie diese fleischlichen Werke des Menschen in Erscheinung treten, Hurerei, Unreinigkeit, Ausschweifung, Götzendienst. All das registrieren wir. Feindschaft, Hader, Zorn oder Zank im politischen Bereich, im wirtschaftlichen und vor allen Dingen auch im Glaubensbereich. Und dann steht hier Sekten. Trennungen müssen sein, sagt Paulus in 1. Korinther 3. aber das zu dem Zweck, dass die Wahrhaftigen, die Treuen offenbar werden. Das Sektenwesen nimmt ja auch immer mehr zu. Ich wohne in einem Ort, da gibt es eine sogenannte Christengemeinschaft der Anthroposophen. Ich nehme, Sie haben von der Anthroposophie schon gehört, Rudolf Steiner ist der Begründer. Ich habe auch jetzt noch mal etwas über seine Tätigkeit, seine Schriften gelesen. Und im pädagogischen Bereich gibt es die sogenannten Waldorfschulen. Eine große Schule bei uns, über 1000 Mitglieder oder Schüler. Aber die Lehre, ein bisschen christlich ist es ja immer dabei, ja, ist aus dem fernen Osten vom Hinduismus geprägt. Reinkarnation, die Wiederverkörperung, ich habe es hier schon mal gesagt, was das für kuriose Sachen sind. Er hat also gelehrt, 7-mal muss man wieder zurückkommen auf diese Erde. Zwischendurch vielleicht als Regenwurm. Ich habe das mal einem gegenüber im Zug bezeugt, dass ich die Gewissheit habe, die Hoffnung habe, wenn ich hier ablebe, werde ich bei Christus sein. Er war dann sehr aufgeschlossen. Der kam gerade von Sondertagung dieser Christengemeinschaft. Und wir haben bei uns am Ort die Christengemeinschaft mit einem Versammlungsraum und an jedem Wochenende finden wir in dem Gemeindeblatt immer einen Hinweis auf die Veranstaltung. Da gibt es jeden Sonntag eine sogenannte Menschenweihehandlung. Denn dieser Steiner hat sich von der Theosophie, also von der Gottesweisheit, zur Anthroposophie, das heißt zur Menschenweisheit, gewandelt. Es geht alles um den Menschen und wie er hier sich verändern kann. Ich habe das deswegen mal ein bisschen ausgeführt, weil hier etwas von Sekten steht. Ja? Die Sektiererei kann aber manchmal noch feiner kommen. Und da müssen wir Acht haben und immer wieder prüfen. Nur der Geist gibt uns die Entscheidungsfreiheit. Und nur wenn wir im Geiste wandeln und wie es hier steht, vom Heiligen Geist geführt und geleitet werden, dann haben wir die Gewissheit, dass dieser Christus in uns, der das angefangene Werk begonnen hat, es auch vollenden wird. Es ist das etwas sehr Wunderbares. Wir dürfen uns immer wieder freuen, dass unser Herr uns so auf diese Art und Weise in alle Wahrheit leiten wird. Nun möchte ich jetzt in einem weiteren Punkt auf die Führung und Leitung des Heiligen Geistes hinweisen. Der Heilige Geist ist ja der Paraklet, der Anwalt und Vertreter, nicht der Papst. Ja? Ich denke, da stimmen Sie mir alle überein. Wir brauchen also keinen Menschen als Stellvertreter Gottes auf Erden. Das ist der Heilige Geist. Und das ist übrigens auch keine separate Person, ja? Sondern es ist der Geist des Vaters und des Sohnes. Von dem Meinen, sagt Jesus in Johannes 16, wird er es nehmen und euch vermitteln. Nicht? Er ist der, der das Heilswerk Jesu Christi jetzt in diesen Tagen, aber nur in Verbindung mit dem Wort umsetzt. Heiliger Geist ohne Wort führt in die Schwärmerei, so sage ich oft, und das Wort ohne Geist kann gesetzlich wirken. Darum ist es wichtig, dass wir durch den Geist erleuchtete Augen des Herzens bekommen. Und noch einmal, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Der Geist muss uns das selber schenken. Aber die andere Gefahr ist ein Enthusiasmus, spirituelle Erfahrungen und was alles da als falsch geistlich dargestellt wird. Ich werde nachher auch nochmal in einer Gegenüberstellung Falsches und Echtes in Verbindung mit der Wirksamkeit des Geistes deutlich machen. Der Geist ist es, nach 2. Korinther 3, Vers 6, der ja lebendig macht, auch Johannes 6, 63. Und durch diesen Geist sollen wir geführt und geleitet werden in Verbindung mit dem Worte Gottes. Es gibt Führungen ja hier auf verschiedensten Ebenen. Ich will Ihnen nochmal aufskizzieren, diese Schwerpunkte setzen. Die meisten Menschen auf dieser Erde werden geführt und gesteuert von dem Fürsten und Gott dieser Welt. Er ist noch, obwohl juristisch bereits am Kreuz besiegt, ja, der, der die Sinne der Ungläubigen verblendet. Er ist noch der Inspirator, der auch diese Selbstmordattentäter im Islam inspiriert, die dann meinen, sie kommen ins Paradies und werden von 70 Jungfrauen dann gleich bedient. Das ist der Fürst und Gott dieser Welt, der diese schlimme Verführung anzettelt. Also man kann von diesem Gott, dem falschen Gott, gesteuert werden. Oder auch vom eigenen Ich, nochmal von den Lüsten, Begierden, vom fleischlichen Wesen. Und es gibt auch noch eine Steuerung vom Gesetz her, auch in Verbindung mit Engeln. Es hat mal jemand gesagt, Vorsicht, wenn Frauen, Engel und Visionen zusammenkommen. Also nichts gegen die Schwestern, ja. Aber die Begründerin der siebenten Tagsadventisten war eine Frau, Ellen G. White, die Vision hatte, letztlich sieht in der Menschheit so schlecht aus, weil sie nicht mehr den Sabbat hält. Andererseits gibt es gute christozentrische Botschaften von ihr. Aber letztlich werden wir gerichtet drüben nach den Geboten und vor allen Dingen, ob wir einen Sabbat gehalten oder haben oder nicht. Merken wir, wie alles so vielschichtig ist und was an Verführungen auf uns zukommt. Das wäre also die dritte Möglichkeit, durch Engelsteuerung, durch Visionen. Und das vierte, allein geleitet durch den Geist Jesu Christi. Möchten wir das? Ich denke schon. Denn der in uns angefangen hat, das gute Werk, er wird es vollführen bis auf den Tag seiner Ankunft oder auch, dass wir dann am Tag seiner Ankunft nicht zu Schanden werden. Wir dürfen uns aber auch nicht allein auf den sogenannten Geist verlassen, sondern ich habe schon gesagt, immer wieder Studium in der Bibel. Und dann ist auch wichtig, in entscheidenden Fragen mal den Rat eines Bruders hinzuzuziehen. Darum haben wir auch Gemeinschaft untereinander. Es kann nicht einer allein die totale Wahrheit haben. Und ein weiteres, dass wir im Gebet zur inneren Ruhe, zum Frieden kommen. Es gibt den Kritikus in unseren Herzen, den Schiedsrichter in unserem Herzen, der mit entscheidet, ist auch der Geist Gottes. Und wenn wir da innerlich zur Ruhe kommen, dann können wir einen bestimmten Weg gehen. Dann können wir auch vertrauen und ausharren. Aber immer, liebe Geschwister, ist das Kreuz das Kriterium. Meistens sind es die Wege, die uns nicht gefallen, die der Herr uns auch gehen heißt. Und der Paulus hätte sich auch etwas anderes am Ende seines Lebens gewünscht, als da in Gefangenschaft zu leben. Vorsicht im Blick auf Zeichensuchen oder Träume. Sicher sind auch Menschen schon mal so geführt worden. Ich weiß von einem gläubigen Christen, der während des Krieges in Russland, in der letzten Phase des Krieges, mit seiner Einheit von den Russen eingekesselt wurde. Da hatte er einen Traum, eine eigenartige Führung. Da ist ein Weg, da könnt ihr raus. Und er ist mit einigen wenigen aus diesem Kessel herausgekommen. So kann Gott in äußeren Dingen führen, auch durch Engel erscheinen, aber nie im Blick auf Lehre nach Galater 1. Wenn ein Engel vom Himmel kommt und bringt euch ein anderes Evangelium, der sei Anathema, der steht unter dem Fluch. Ich weiß nochmal darauf hin, nicht? Der Mohammed hat angeblich durch den Engel Gabriel all seine Offenbarungen bekommen. Das ist Verführung. Da müssen wir Acht haben. Und mit dem Sprüche ziehen und so weiter, ich habe das früher auch mal gemacht in der Jugend, nicht, dass ich mir von der Marienschwesternschaft so ein Sprüchelkästchen habe kommen lassen. Kennen Sie das noch, die älteren Geschwister? Da könnte man jeden Tag so ein Sprüchlein ziehen. Und das war die Losung. Wird ja eigentlich auch gemacht in den Herrenhuter Losung. Ne? Da werden die Sprüche gezogen. Ne? Also, es hat alles sein Vor, sein Vorteil, sein Nachteil, sein Plus und Minus. Gott kann auch durch Zeichen mal einen Stopp setzen. Aber wichtig ist, dass wir auch im Blick auf das Ende immer wieder erkennen, es gibt Signale, im äußeren Bereich und in dem inneren Bereich, darauf komme ich nachher noch zurück, die uns zeigen, in welcher Zeit wir leben. Entscheidend ist aber immer wieder auch die Liebe zur Wahrheit, die uns Gott ja selber schenkt. Und da habe ich gerade noch mal aus diesem gestern schon zitierten Schriftchen, das ist ein Informationsblatt der Evangelischen Kirche Chrismon, im Blick auf das Thema Gebete etwas vorliegen, ja, wie da ein Afrikaner, der jetzt schon im hohen Alter ist, irgendwie was mit dem Christen zu tun gehabt hat, der hat zu Christus gebetet, aber dann hat es keinen Erfolg. Und dann aber schreibt er mal, ja, wie er in großer Not war. Und in dieser Not besann ich mich auf das, was ich als Kind gelernt hatte und fing an, im Glauben meiner Ahnen zu beten. Wenn ich um etwas bitte, geht es in Erfüllung. Nicht gleich, aber ich erwarte, dass sich etwas verändert. Wir rufen das eine große Geistwesen an und die Erde, auch die kosmischen Kräfte und schließlich unsere Ahnen. Einer der mal Christ war. Und das wird hier ohne Kommentar in einer Schrift der EKD veröffentlicht. Merken Sie, wie die Verführung da schon so weit geht. Und gestern habe ich von einem Mädchen berichtet, dass diese indischen Mantras aus dem Sanskrit, aus der Heiligen Schrift, das sind also solche Worte, die man fast magisch benutzt, wie das Mädchen die benutzt, auch ohne Kommentar. Ist das nicht erschütternd, ihr Lieben? Das erleben wir, ich weise immer wieder auch darauf hin, damit wir erkennen, in welcher Zeit wir leben. Darum ist es wichtig, dass wir nun, wenn wir im Geist wandeln, auch eine weitere Ermahnung unseres Herrn durch den Apostel Paulus in Epheser 5 beachten. Und da heißt es dann, auf den Blick auf Führung, seid nun nicht hörig, was der Wille Gottes ist, sondern seid verständig, diesen Willen Gottes zu erkennen. Berauscht euch nicht mit Wein, in welchem Ausschweifung ist, sondern werdet erfüllt mit dem Geist und mit dem Geist Gottes. Und da werden drei ganz nüchterne Vorschriften gegeben, Hinweise oder Ermahnungen. Auch darüber habe ich hin und wieder hier schon gesprochen. Sie kennen das, aber in diesem Zusammenhang erscheint mir das nochmal wichtig. Zueinander reden in Psalmen, Lobliedern, geistlichen Liedern, singen und spielen dem Herrn in unserem Herzen. Dank sagen alle Zeit für alles Gott, dem Vater im Namen unseres Herrn Jesu Christi und einander unterwürfig. Also hier geht es nicht auf einmal um eine plötzliche Geisteserfüllung wie in einem Rausch von oben, sondern es geht darum, dass wir ganz nüchtern singen und spielen dem Herrn in sogenannten Anbetungsgottesdiensten, mit viel Musik, ja, steht nicht hier, sondern in unserem Herzen einander zureden. Das ist das Erste. Zweitens, dann Dank zu sagen, dem Gott und Vater für alles im Namen unseres Herrn Jesu Christi. Also wenn wir das lernen, ist nicht immer einfach. Nicht nur Dank zu sagen für das, was Gott uns an guten Dingen schenkt. Dank zu sagen für alles, das muss ich immer wieder auch lernen und üben. Der zweite Punkt, und dazu eine kurze Begebenheit, Martin Hilliard, ich habe euch das heute Morgen schon erzählt, ihr könnt es dann vergessen. Ja? Als ich jetzt in Freiburg war, wurde ich abgeholt von einem Bruder und wir wollten dann mit der Stadtbahn zu dem Versammlungsort fahren und dann haben wir einen Moment dort auf der Bank gesessen, an dieser Haltestation, um auf die Bahn zu warten. Und dann kam ein lieber Bruder dazu, ein älterer schon, und der war ein Paulus-Liebhaber und hat ein Wort zitiert aus Römer 8. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten. Und ich habe, ich will ihn auch erzählen, und habe diese Stelle aus Epheser 5 zitiert. Dann zu sagen, alle Zeit für alles dem Gott und Vater im Namen des Herrn Jesus. Und dann saß da neben diesem anderen Gast, der plötzlich da als Bekannter von meinen Bekannten erschien, eine Frau. Die stand auf, guckte mich an, also richtig giftig und böse. Ja? Ich weiß nicht, was sie mit mir eigentlich hätte noch tun können. Steht auf und wendet sich ganz massiv ab. Also,
Wer war Schanz? Dieses Wort, irgendein Sohn Ärgers. Ist ja klar, der natürliche Mensch versteht das doch nicht. Ne? Ist doch ein Blödsinn, Dank zu sagen, alle Zeit für alles. Ne? Das geht ja dem Verstand nicht ein. Das kann nur ein geistlicher Mensch lernen und das muss gelernt werden. Das ist also der zweite Aspekt, um voll Geist zu werden. Und dann der dritte, einander untertan. Auch nicht immer einfach. Ne? Einer den anderen höher achten als sich selbst. So dürfen wir erfüllt werden mit dem Geist. Und das ist dann etwas Wunderbares, was der Herr auch uns immer wieder schenken möchte. Und das heißt nicht anders, als dass Christus in uns die Herrschaft bekommt über die Seele mit Wollen, Fühlen und Denken. Darauf habe ich gestern Abend auch hingewiesen. Die Seele hat also den Willen, den Verstand, das Gefühl. Und dann kann dieser Geist auch über unseren Körper herrschen. Dann werden wir eben nicht mehr von den körperlichen Funktionen bestimmt im Sinne der Lüste und Begierden. Das ist also etwas Wunderbares, dass wir auf diese Art und Weise in der Gemeinschaft mit Gott innerlich reifen und wachsen dürfen, Kindheitsstadium, Jünglingsstadium, in das Väterstadium. So, nun, das habe ich schon angedeutet, will ich an dieser Stelle doch mal eine Gegenüberstellung vornehmen, auch im Blick auf solche, die angeblich so hochgeistlich sind und doch unter einem anderen Geist stehen können. Nicht? Es gibt also einen verführerischen Geist, einen Schwarmgeist, und wir haben leider bei uns auch im Hauskreis mit jemandem oft zu tun, wo ich den Eindruck habe, dass er das, was er früher mal erlebt hat, an angeblichen geistlichen Erfahrungen noch nicht ganz abgelegt hat, obwohl er vieles klar erkennt, aber immer wieder in eine ganz schwärmerische, ichhafte Phase gerät. Und darum diese Gegenüberstellung unter dem Aspekt des wahren Geistlichseins oder des falschen und damit doch des seelischen und des verführerischen. Ja. Ist oft bei diesen anderen Leuten ein überhebliches Sendungsbewusstsein. Es hat ein Norweger, ich weiß nicht aus welchem Land, mal ein Büchlein geschrieben, eigene Erfahrung, ja, Wölfe in Schafspelzen. Und er berichtet von manchen Gemeinschaftsleitern, von solchen, die ganz geistig sein wollten, die aber weiter nichts als innerlich im Sinne dieses Bildes, ja, wie Wölfe sind es nur ganz schön irgendwie vertuschen. Und die eigenen Erfahrungen und Fortschritte, die werden so hoch angesetzt, dass man sich über die anderen erhebt. Und dann kann man sehr schnell die Schwachheiten der anderen aufzeigen und man selber steht eine Etage höher. Wir müssen uns also sagen lassen, dass der Heilige Geist nicht so drangvoll wirkt, sondern eher still und sanft, aber klar und bestimmt. Und er lässt dem anderen auch eine gewisse Entscheidungsfreiheit. Der andere, der Schwarmgeist dagegen, ist oft ungebärdig, rechthaberisch, aufgebläht. Wie ich ja auch mal erfahren habe, mir hat jemand den Tod an den Hals gedroht, als ich diesen Geist nicht als Geist Gottes anerkennen konnte. Der Betreffende lebt nun schon Jahre nicht mehr, aber ich darf Gott sei Dank noch da sein. Also hat Gott doch das bestätigen dürfen. Und liebe Geschwister, der Heilige Geist, der echte Geist, wenn es ums Geistigsein geht, der überführt uns selber im Innersten. Und der schwarmgeistige Mensch, ja, deckt immer die Schuld bei anderen auf. Die Gefahr kennen wir ja. Und nach 1. Korinther 14, 29 lässt sich dieser sogenannte Heilige Geist auch prüfen. Aber sehen Sie mal, wenn zum Beispiel in bestimmten extremen charismatischen Kreisen es heißt, so spricht der Herr, ja, und dann kommt eine Ich-Botschaft, dann kann man das nicht mehr prüfen. Nicht, wenn die Propheten oder der Apostel Paulus ganz klar vom Geiste Gottes geleitet eine Botschaft hatten, dann brauchte das niemand zu überprüfen, weil hier eindeutig die Inspiration des Geistes erkennbar war. Aber gerade im Blick auf die Gaben nach 1. Korinther 15 müssen alle prüfen,
Und nochmal, wenn in der Ich-Form so eine Botschaft kommt, dann kann man nicht mehr prüfen. Ne? Und ihr Lieben, der Heilige Geist macht doch innerlich bescheiden und demütig. Bei aller Gewissheit. Das möchte ich von mir auch immer wieder lernen. Nicht ich, nicht meine Person. Prüfen Sie das anhand des Wortes, was ich hier sage. Es geht nicht um Menschenverherrlichung und Darstellung, sondern dass Christus verherrlicht wird. Das ist mein eigentliches Anliegen immer wieder. Der andere Geist verherrlicht Menschen und führt dann die anderen in Abhängigkeit von diesen Menschen. Nicht? Es gibt ja leider Gemeinschaften, die so auf eine Person fixiert sind. Und dass es nur nach der Richtschnur dieses sogenannten Leiters geht. Meine älteste Tochter, die im süddeutschen Raum in Freiburg studierte und nachher im Referendariat auch dort war, suchte Anschluss und sie kam, ich will jetzt mal keinen Namen nennen, dann in einen Hauskreis. Als sie mal fragte nur oder ein bisschen was anderes äußerte, hat man sie einfach rausgeschmissen, weil das von oben herab nicht so abgesegnet wurde. Und dieser Heilige Geist mahnt zur Liebe und zur Einheit. Aber durch den anderen Geist gibt es oft Spannungen und auch Auseinandersetzungen und Trennungen. Dann der Heilige Geist, ich habe das schon gesagt, bindet sich immer wieder an das Wort. Und er bezeugt es mit unserem Geist, also nicht primär mit dem Gefühl, denn Glaube ist nicht Gefühl zuerst. Gefühle können nachher auch kommen. Aber dieser Geist bewirkt die Umwandlung vom seelischen zum geistlichen Menschen. Und der Schwarmgeist knüpft an in der Seele, also die emotionalen seelischen Berauschungen, die nehmen ja auch in unserer Zeit immer mehr zu. Nicht? Wenn eine ganz bestimmte Musik eingeführt wird oder bestimmte Chorusse x-mal wiederholt werden, ohne bestimmten Inhalt, ja, dann geht das in die Seele und man meint, das wäre Anbetungsgottesdienst. Man muss prüfen. Und dieser Heilige Geist, der uns bestimmt nach 2. Timotheus 1, Vers 7, ist nicht der Geist der Furcht, sondern ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit oder der gesunden Vernunft. Das ist eben wichtig, dass wir eine klare Ausrichtung bekommen, dass wir im Geiste wandeln und wie wir es gehört haben, die Lüste des Fleisches überwinden, nach Galater 5, Vers 16. Beim Schwarmgeist führt das alles zu einer verschwommenen seelischen Liebesatmosphäre. Darum ist es wichtig, dass wir das prüfen. Ja, ihr Lieben, es ist ein vielschichtiges Thema, das ich habe. Darum will ich nochmal anknüpfen als entscheidendes Kriterium bei dem, was ich gestern Abend auch schon ausgeführt habe und heute Morgen aufgegriffen habe, bei der Gesinnung. In Philipper 2 heißt es, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Und dann wird ein siebenfacher Abstieg beschrieben, dass Jesus Christus es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sich selbst zunicht machte und er in der Knechtsgestalt lebte, in der Gleichheit des Menschen, wie ein Mensch erfunden wurde, sich selbst erniedrigt und gehorsam war, bis zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht. Und das ist etwas ganz anderes. Ja? Das habe ich bei meinem letzten Dienst, als es um die wahre biblische Lehre und verderbliche Lehren ging, auch herausgestellt. Satan bringt den Menschen jetzt immer in diese Sphäre hinein, ihr werdet sein wie Gott. Erst hinauf. Und dann, das wird ja bei dem letzten Weltherrscher und auch bei dem Antichristen deutlich, dann hinab. Bei Christus geht es umgekehrt. Erst hinab ins Kreuz, mitgestorben, wir sind schon auch erweckt. Erst auch durch Leiden, dann zur Herrlichkeit. Ihn zu erfahren und die Kraft der Auferstehung. Das ist etwas anderes. Diese Gesinnung. Und so werden wir dann auch in der Entrückung mitgeführt, weil wir hier immer wieder unsere wahre Hoffnung gesetzt haben auf den gekreuzigten und auferstandenen Christus. Ja, und nun, ihr lieben Geschwister, zum Abschluss meines Vortrags, weil das Ganze ja auch eschatologisch, endzeitlich ausgerichtet ist, noch ein paar Hinweise zu dieser Zeit und zur Zeit des zu Ende gehenden bösen Äons. In 2. Thessalonicher 2 heißt es, von Vers 2 an, lasst euch nichts schnell erschüttern, weder in eurer Gesinnung, noch dass ihr erschreckt werdet durch Geist, in Anführungszeichen, noch durch Wort, noch durch Brief, als durch uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Der Tag des Herrn ist also nicht der Tag der Entrückung, das ist der Tag Jesu Christi, sondern der Tag des Herrn, des Zorns, der Rache, wie er im Alten Testament beschrieben wird, der vor allen Dingen in der Offenbarung dann weiter ausgeführt wird. Lasst euch von niemandem verführen, denn dieser letzte Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der große Abfall komme und geoffenbart werde der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Also etwas ganz anderes, als was viele Kirchen und Konfessionen meinen. Was kommt am Ende? Dass alle Völker christlich werden. Der Papst hat ja gemeint, dass von der Botschaft von Köln aus etwas Gewaltiges geschieht, auch für Europa, nicht? Ein Aufbruch wieder sei bei den Völkern. So nicht. Abfall kommt vom lebendigen Gott. Verführung wird sein. Durch falsche Kompromisse, durch eine falsche Toleranz. Der Mensch der Sünde, der Gesetzlose muss offenbar werden. Die Gesetzlosigkeit, das spüren wir ja, ist immer mehr in unserer Gesellschaft zu beobachten. Gesetze, Normen, Regeln, was mit Ethik zusammenhängt, wird alles über den Haufen geworfen. Homosexuellen Ehe, ich weise nur darauf hin, diese perversen Dinge, die ja auch in Sodom und Gomorra schließlich das Gericht hervorgerufen haben. Das alles bahnt sich an. Leider ist es so. Es ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit schon wirksam. Nur muss der, der das zurückhält, ja, aus dem Wege geschafft werden oder aus der Mitte raus werden. Es gibt unterschiedliche Übersetzungen. Ich habe mich immer wieder damit befasst. Also ich bin der Meinung, wenn der Gesetzlose so genannt wird, hat das sehr stark mit Gesetz, Judentum und dem Alten Testament zu tun. Und die Hure kann nur da benannt werden, wo eigentlich ein echtes Weib sein soll. Und das ist immer Israel. Dieses abgefallene Judentum, es geht nicht um Israel nachher als Volk Ganzes, das errettet wird, oder um messianische Juden, wird am Ende eine entscheidende Rolle spielen. Natürlich auch mit dem Christentum, da spielt Rom, der Papst, auch eine Rolle. Denn der Luther hat ja angenommen, der Papst wäre der Antichrist. Das würde der übrigens heute sagen, bei all den Bestrebungen. Da müssen wir Acht haben. Und wenn dann der anstatt Christus kommt, denn auch da sagt der Jesus doch den Juden, wenn ein anderer kommt, ein anderer Messias, ja, Christus Messias, der Messias hebräisch, den werdet ihr annehmen. Also muss das auf ganz raffinierte, verführerische Art und Weise geschehen später. Ich bin aber überzeugt, wenn dann dieser letzte große Verführer, der Antichrist und der letzte Weltherrscher, ich will jetzt nicht darauf eingehen, ob das ein und dieselbe oder zwei Personen sind, aber wenn das soweit ist mit dieser Diktatur, 666 ist die Zahl des Übermenschen, ja, dass er göttliche Anbetung in Anspruch nimmt, dann ist die Gemeinde wohl beim Herrn entrückt. Es geht nicht darum, dass wir leidenscheu sein sollen. Aber wenn die große Drangsal, die Trübsal hier kommt, überall das fleischliche, sündhafte Wesen, wenn die Gerichte immer mehr von Gott aus verstärkt werden, Siegelgerichte, Posaunengerichte und Zorneschalengerichte, wenn der Zorn Gottes den Höhepunkt erreicht, ne, und dann in der Natur ein Drittel beschädigt wird, bis hin zu den Flüssen, ich will es nur andeuten, da ist das, was wir da in Amerika, in den Staaten erlebt haben oder auch jetzt in Asien, Indien, Bangladesch, das alles ist erst der Anfang der Wehen. Es ist leider so, aber dann dürfen wir wissen, dann ist unsere Erlösung geschehen, dass wir in dem Namen Jesu entrückt, ihm entgegengerückt werden. Und hier wird dann deutlich die Scheidung Diejenigen, die die Liebe zur Wahrheit nicht annehmen, werden dem Verführer anheimfallen, der sogar mit gewaltigen Zeichen und Wunder tun. Und was ist das größte Zeichen, das dieser Letzte anstatt Christus vollbringt? Er wird aus dem Tode auferweckt. So weit kann Satan sogar christliche Perspektiven mit falschem Licht vorgaukeln, und er kann sogar die Auferweckung Jesu Christi aus dem Tode nachahmen. Das wird schon eine schlimme Zeit sein. Die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben diese Menschen, dann sendet Gott selber einen Geist des kräftigen Irrtums, dass die Menschen der Lüge glauben. Und das ist schlimm. Das ist das letzte Ergebnis der Verführung, wenn ein Mensch seelisch bleibt, unter der Sünde bleibt, wenn er nicht durch den Geist Gottes verändert wird, wenn er nicht in die Gemeinschaft mit Gott hineingeht. Ihr lieben Geschwister, das sind Perspektiven. Wir aber dürfen wissen, weil wir schon versetzt sind in die himmlischen Erde, wird von dort nach Philipper 3, Vers 20 und 21 unser Herr kommen und bei denen, die noch leben, die sterblichen Leiber en atomo verwandeln. Das ist dann eine Überkleidung für die Lebenden. Und sollten wir noch entkleidet werden, werden wir aber zuerst dem Herrn entgegengerückt und alle Zeit bei ihm sein. Und liebe Geschwister, dieses Wort wollte ich weitergeben, auch in dem Sinne, wie es in 2. Timotheus 4, Vers 2 heißt. Predige das Wort, halte darauf in gelegener und ungelegener Zeit, überführe, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Ermahnung will man heute ja nicht mehr hören. Ich weiß, wenn ich manchmal über solche Dinge spreche, es hat hier und da ganz wenig, aber auch dann Gemeinden gegeben, die haben mich nicht mehr eingeladen. Und das nehme ich auch aus Gottes Hand. Wer diese Botschaft nicht hören will, die Liebe zur Wahrheit nicht annimmt, auch keine Ermahnungen mehr in dem Sinne hören will, der kann leicht verführt werden. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Lüsten halten sie sich Lehrer auf, indem es ihnen in den Ohren kitzelt. Ja, es waren keine Worte, die ich Ihnen sagte, in dem Sinne, dass es Ihnen in den Ohren gekitzelt hätte. Ich denke nicht. Ich wollte Sie auf diese unterschiedlichen Linien hinweisen. Der schmale Weg führt in die Herrlichkeit, der breite ins Verderben. Der geistliche Mensch darf erfahren, dass Gott, der uns angefangen hat, das gute Werk ist, vollführen wird. Und wir dürfen ihn schauen, wenn er kommt. Der fleischliche Mensch wird am Ende dieses bösen Äons noch manche Nöte, Leiden und Gerichte Gottes erfahren müssen. Und davor möchte uns eigentlich der Herr erbarmen, ehe das Gericht bei Sodom und Gomorra kam, ja, sind die wenigen Gläubigen herausgenommen worden, weggerafft worden. Und das ist unsere Hoffnung, dass wir beim Herrn sein dürfen alle Zeit. Und nach dem Bema Christi, da wird dann offenbar werden, ob wir Geistliches oder Fleischliches, obwohl wir Christen im wahren Sinne des Wortes geworden sind, gläubige Menschen, das wird offenbar werden. Das Vergängliche ist Holz, Heu, Stoppeln, es verbrennt. Das Menschliche, Holz, Heu, das Vergängliche, Stoppeln oder Stroh ohne Frucht. Aber Gold, Silber, Edelsteine, das wird ja im Feuer hier schon geläutert, dass der Geist Gottes, der wird ja auch mit dem Feuer verglichen, uns verändert und Treue, Gold, Silber, Reinheit und Edelsteine, Herrlichkeit bewirkt. Das möchte der Herr schenken. Gepriesen sei sein Name. Amen.